Wollen Sie meine Meinung dazu hören? Eine Frau, die schreibt, setzt ihre Weiblichkeit aufs Spiel. Sie verkauft ihre Seele für Eitelkeit und falsches Kritikerlob, vernachlässigt ihre Pflichten und gewinnt dabei doch nichts. Und das sagt der Literat August von Arnswald zur jungen Annette von Droste-Hülshoff. Gegen die Widerstände ihrer Zeit muss sich die Autorin von Droste-Hülshoff durchsetzen. Dazu wird sie noch Opfer einer Männer-Liebesintrige, die sie in große Verzweiflung stürzt. Fräulein Nettes kurzer Sommer, so heißt der Roman von Karen Duwe, der die weltbekannte Schriftstellerin in ihrer Zeit, also das frühe 19. Jahrhundert, wieder lebendig werden lässt. Karen Duwe ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Duwe.
Guten Tag.
Eine Frau, die schreibt, setzt ihre Weiblichkeit aufs Spiel. Das klingt heute lächerlich. Das war aber damals alles andere als lächerlich. Das war sehr ernst gemeint, oder?
Ja, das war richtig peinlich, wenn man als Frau Bücher veröffentlicht hat. Und man hat auch versucht, das möglichst anonym zu machen. Also auch Annette von Droste-Hülshoff hat ihren ersten Gedichtband so mit abgekürzten Buchstaben nur veröffentlicht. Wenn dann einfach was durchsickerte, dann war das ganz schrecklich.
Aber Annette von Droste-Hülshoff, die schreibt ja Gedichte. Wie kommt sie denn überhaupt dazu? Die Männer finden das ja unpassend, sagen das auch ganz offen. Eine Frau, die schreibt, ist unweiblich. Wie kommt sie dazu, Gedichte zu schreiben?
Das Schreiben ist nicht das Schlimme. Sie schreiben dürfen sie schon. Es geht mir ums Veröffentlichen und es geht mir darum, dass es nicht ernsthaft sein darf. Also für Geburtstage, Hochzeiten, kleine Gelegenheiten und so nett am Kaffeetisch, um die Verwandtschaft zu bespaßen, darf eine Frau sehr wohl schreiben. Und da freuen sich auch alle drüber, aber sie darf nicht diesen Ehrgeiz entwickeln und das ernst meinen. Das wird ihr ganz übel genommen.
Und wie kommt Annette von Droste-Hülshoff dazu, ja, diese Ambition zu entwickeln, das ernster zu meinen über diese Gelegenheitsgedichte hinaus?
Ich glaube, sie ist gar nicht so sehr rebellisch. Sie kann einfach nicht anders. Das ist tief in ihr drin und sie muss das schreiben und sie muss solche Sachen machen. Und die ganze Familie tut alles, um ihr das irgendwie schwer zu machen und sie mit anderen Arbeiten davon abzulenken. Aber das bricht halt immer wieder aus ihr heraus.
Für Sie, also für Annette von Droste-Hülshoff, da war ja eigentlich ein ganz bestimmtes, ein ganz eng umrissenes Leben vorgesehen. Sie war adelig, erstens, sie war katholisch, zweitens, und sie war vor allem eine Frau. Das heißt, so ein Leben, das hatte damals in ganz fest vorgegebenen Bahnen zu verlaufen, oder?
Ja, das galt aber für beide, für Männer und Frauen. Also viele durften nicht heiraten und das Allerwichtigste war immer Sicherung, also dass man versucht hat, irgendwelche Pfründe zu bekommen, indem man Männer und Frauen, also die Kinder, egal welchen Geschlechts, immer in Klöstern untergebracht hat. Und das Geld, das die dafür erhalten haben, dass die das in die Familie eingebracht haben, sodass derjenige von mehreren Kindern, der dann das Gut geerbt hat, irgendwie mit diesem Geld wirtschaften konnte. Da kam es nicht darauf an, dass irgendjemand glücklich wird. Und für die Frauen war es immer noch ein bisschen härter, ein bisschen strenger als für die Männer, weil die natürlich immer dann weniger Geld bekamen, weil das ganz schrecklich war, wenn gar nichts klappte. Also wenn man dann einfach nur übrig blieb und dann die Tante war, die immer bei den anderen die Kinder hüten musste und kleine Arbeiten im Haushalt zu erledigen hatte.
Und Annette von Droste-Hülshoff begehrt dagegen auf. Also sie hat die Sehnsucht, dabei zu sein bei den Männern, dort, wo das Abenteuer stattfindet. Sie ist eine Art Rebellin. Sie ist aber auch, das schreiben Sie in Ihrem Roman, sie ist aber auch eine Nervensäge. Inwiefern? Also nicht nur eine sympathische Person, oder?
Jein. Wenn wir sie heute erleben würden, dann würden wir sagen, ach, die ist ja nett, ein bisschen still vielleicht. Aber für die damaligen Verhältnisse war es eben ganz, ganz einfach, eine Nervensäge zu sein. Das reichte schon, dass man überhaupt sich in die Gespräche der Männer einmischte. Es reichte, dass die Stimme nicht hell genug war. Frauen mussten wie Vögelchen zwitschern. Es reichte, dass man unpassende Themen anschnitt, wobei alles, was irgendwie relevant war, sofort gleich auch unpassend war. Das war wirklich ein ganz enges Korsett, in das diese armen Frauen gesperrt waren und gezwängt waren. Dass Annette dem nicht genügen konnte, ist eigentlich gar kein Wunder. Das Wunder ist eher, dass die anderen das alle so perfekt hingekriegt haben.
Naja, aber sie hat auch schon in Gesprächen den Männern einiges zugemutet. Heinrich Straube, dem sagt sie gleich zu Anfang, sie stinken. Dem Wilhelm Grimm, dem bietet sie auch ganz schön Paroli.
Aber die sind auch ein bisschen empfindlich, ne? Der Wilhelm Grimm ist immer völlig verzweifelt und ganz verunsichert, weil sie sich über seinen Namen lustig macht und Wilhelm Unwill zu ihm sagt. Die waren schon sehr, sehr empfindlich in der Zeit.
Ja, aber dem Straube, dem sagt sie gleich, sie stinken. Also das ist jetzt nicht sehr freundlich.
Ja, das ist schon
so.
Sie hat eine spitze Zunge, dafür ist sie bekannt. Dass sie auch schnell mal irgendwas auf den Punkt bringt, so den Finger in eine Wunde legt. Und das macht man eben nicht. Also sie ist nicht nur nett gewesen. Ich wollte sie jetzt auch nicht nur wie als Opfer darstellen und musste ich auch nicht. Denn das, was ich gefunden habe, das war durchaus schon so ein bisschen aufmüpfig.
Nun werfen Sie auch einen ausführlichen Blick auf die Zeit damals, also auf das Umfeld von Annette von Droste-Hülshoff. Das war eine große Umbruchszeit, fast ein wenig vergleichbar mit der Umbruchszeit heute. Viele Menschen waren verunsichert Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Beginn der Industrialisierung, das Bürgertum gewinnt einen Einfluss. Keiner weiß, was kommt, oder?
Ja, für alle war das schrecklich. Also ich glaube, für die Bauern hat sich nicht so furchtbar viel geändert. Aber für die Gutsbesitzer war das ganz schlimm, weil plötzlich eben diese leibeigenen Bauern einen anderen Status bekommen hatten. Plötzlich musste Geld gezahlt werden, plötzlich mussten Steuern gezahlt werden, es musste abgerechnet werden mit Preußen. Und das hat ihnen nicht gepasst. Die waren ähnlich verunsichert wie vielleicht bei der Wende, dass viele im Osten Deutschlands gewesen sind. Das kann man durchaus vergleichen. Nur, dass es da eben wirklich die reichen Leute waren, also diese Gutsbesitzer, die aber auch nicht so den Art von Reichtum hatten, den man irgendwie heute als reich ansehen würden, sondern die auch ganz schön rumknapsen mussten und die sich damit ganz schwer getan haben, plötzlich auch Formulare auszufüllen oder ganz schlicht einfach einen Beruf ergreifen mussten als adliger Junggeselle.
Und dann wurde auch der Nationalismus, der wurde immer wichtiger. Auch da gibt es Parallelen durchaus zur heutigen Zeit. Auch davon erzählen Sie in Ihrem Buch, wie nationale Kräfte zum Beispiel sich durchsetzen. Nicht zuletzt ist der damals geplante Weiterbau des Kölner Doms ein Beispiel dafür.
Ja, da wurde so ein bisschen dafür auch benutzt, dass man so ein patriotisches deutsches Denkmal setzen will. Da kommt natürlich auch diese Freude an der Vergangenheit rein. Nachdem Napoleons Truppen so durch Deutschland gezogen waren und dann auch wirklich viel angerichtet haben, war alles Französische ganz schlecht und man wollte jetzt eine eigene Kultur haben. Aufklärung war plötzlich auch ganz schlecht, ganz egal. Alles, was aus Frankreich kam, war erstmal Mist. Und dann hat man eben geguckt, was ist denn jetzt unsere eigene Kultur? Was könnte unsere eigene Mode, unsere eigene Sitten sein? Und da hat man sich dann schnell im Mittelalter oder auch im vermeintlichen Mittelalter bedient. Und das war dann das Sensationelle, dass plötzlich die Fassadenpläne des Kölner Doms wieder auftauchten. Und das war dann eben so ein großes nationales Anliegen, den aufzubauen. Und dafür wurde er halt auch instrumentalisiert. Also die Droste hat sich da so ein bisschen drüber geärgert, weil sie eben meinte, da fehlt dann halt die Frömmigkeit. Also ein Kirchenbau ist doch immer ein Dienst an Gott. Und das geht nicht, dass man da jetzt irgendwie den Nationalstolz damit befeuern möchte.
Also Sie haben das umfangreich recherchiert, erzählen auch vom Kölner Dom in Ihrem Buch. Also diese Umbruchszeit, der aufkommende Nationalismus. Ja, stutzt man da manchmal und denkt, huch, das ist ja eigentlich auch höchst aktuell. Das kann man wirklich mit der heutigen Zeit vergleichen?
Ja, die Geschichte wiederholt sich anscheinend immer. Die Leute kommen nicht damit zurecht, wenn sich etwas stark ändert, besonders nicht, wenn ihnen das irgendwie aufgefropft wird, egal ob das zu ihrem Vorteil oder zu ihrem Nachteil ist. In dem Moment, wo sie es nicht selbst haben entscheiden können oder sie meinen, das ist jetzt zu komplex oder zu schnell gekommen, werden sie sich immer dagegen wehren und da selbst ihre eigenen Vorteile nicht sehen können.
Oder eben auch Leuten hinterherlaufen, die einfache Lösung versprechen.
Das ja, natürlich. Ne? Das ist, wer einfach das auf so einen Punkt bringen kann. Das differenzierte, gute Argument ist dann plötzlich völlig aus der Mode.
Jetzt aber zurück zu Fräulein Nettes kurzen Sommer, zu Annette von Droste-Hülshoff. Sie erzählen in Ihrem Roman von der jungen Droste-Hülshoff und von einer Liebesintrige. Wie sind Sie denn eigentlich auf diesen Stoff gestoßen?
Zufällig war das. Ich habe ein ganz anderes Buch gelesen. Das war so ein altes 70er-Jahre-Buch aus der Reihe Die Frau in der Gesellschaft. Und da kam das einfach so als Nebenschauplatz einmal kurz vor. Ich kannte gar nicht viel von der Droste-Hülshoff. Die hat mich auch gar nicht besonders gereizt als Person. Das war nicht, dass ich jetzt irgendwas über sie machen wollte, sondern es war tatsächlich diese Geschichte, die sie in ihrer Jugend erlebt hat, wo sie mit zwei Männern gleichzeitig irgendwas hatte. Genau weiß man nicht, was da eigentlich passiert ist. Und wo er so ganz übel mitgespielt hatte. Das hatte gleichzeitig so eine tiefe, traurige Dramatik. Und war dann auch wieder so banal und hatte sowas von dem, was man heute Mobbing nennen würde. Also dass Familie ihr auch so ganz übel mitgespielt hat und gar nicht auf ihrer Seite war. Dass ich dachte, Mensch, wirklich gemein, da kam wieder so mein Gerechtigkeitsgefühl durch. Und ich dachte, da muss ich ein bisschen was drüber machen. Und habe dann erstmal angefangen, ein bisschen darüber zu recherchieren.
Also zwei Männer stehen im Mittelpunkt. Das ist der August von Arnswald und Heinrich Straube. Und dazwischen ist Annette von Droste-Hülshoff. Heinrich Straube, das ist ein damals hochgehandelter Dichter, heute gar nicht mehr. Also Annette von Droste-Hülshoff ist viel bekannter als dieser Heinrich Straube, aber damals war
kein
das
kein Mensch kennt Heinrich Straube mehr. Er ist auch gar kein Dichter geworden.
Aber es war so ein Stern, nicht? So ein Stern am Dichterhimmel. Von vielen wurde er hofiert.
Ja, ne? Und eben auch von Leuten, die wichtig waren. Heinrich Heine hat ganz viel von ihm gehalten und hätte gern noch seine Sachen veröffentlicht, hat es auch noch irgendwie versucht, aber der ist tatsächlich dann irgendwie so gebrochen und traurig aus der Sache rausgegangen. dass der gar nichts mehr schreiben und veröffentlichen mochte.
Nun verliebt sich die junge Annette von Droste-Hülshoff in eben jenen Heinrich Straube und der verliebt sich eigentlich auch in sie. Aber warum klappt es nicht?
Der verliebt sich nicht nur eigentlich in sie, also es ist wirklich so eine große Liebe und er ist halt auch so der Erste, der das richtig zu schätzen weiß, was sie kann und was sie macht und das ist natürlich unwiderstehlich, aber er ist auch nicht der Hübscheste. Leider hat er einen furchtbar gut aussehenden Freund, den August von Arnswald, der dann irgendwann kommt, um sich die Sache mal anzusehen, kann aus den beiden überhaupt was werden, was eigentlich Unfug ist, weil ein Freifräulein aus dem Münsterland natürlich nicht so einen verarmten Dichterling heiraten kann. Aber der fährt eben hin und will mal gucken, was hat's mit der auf sich und verliebt sich selber Hals über Kopf in sie. Und die Annette ist halt eben auch nicht so ein Lämmchen, sondern die ist schon anfällig für Männer, die sie gerne mögen. Die ist das gar nicht so gewohnt, aber in diesem einen Jahr verlieben sich plötzlich ganz viele Männer an sie und der Arnswald ist wohl echt ein Schicker. Und auch ein bisschen ähnlich in der Art, wie er mit Schuld zu kämpfen hat. Beide sind sehr, sehr religiös, sehr fromm. Und sind unglücklich darüber, dass sie so nicht dem Evangelium entsprechen können. Er ist evangelisch, sie ist katholisch, aber beide verstehen sich auf dem Bereich sehr gut. Naja, und dann passiert halt, was in solchen Situationen allzu oft passiert.
Annette lässt sich auf eine, ja, nach einem Fest, auf eine Knutscherei mit dem August von Arnswald an, weist ihn aber dann zurück und sagt, nein, 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 hier mit uns, das wird nichts, denn ich liebe den Heinrich Straube. Aber der Arnswald, der kann damit nicht leben, dass er so zurückgewiesen wird und der wird richtig fies, der wird richtig hinterhältig dann.
Er ist schon so ein unangenehmer Typ, kann aber auch nicht aus seiner Haut. Also der leidet furchtbar, der ist auch sehr verliebt, kann aber gleichzeitig das, glaube ich, auch nicht ertragen, dass dieser hässliche, arme Mensch, der auch noch sein bester Freund ist, ihm vorgezogen wird. Das ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Sache. Und dann fällt ihm halt irgendwas ein, wie man die ganze Sache verkomplizieren könnte.
Das verraten wir jetzt natürlich nicht alles. Sie beschreiben das. Ja, Sie beschreiben das auch wie in einem packenden Liebesroman. Sicher ist dieses Buch auch ein großer Liebesroman. Ist das denn wirklich so passiert? Was ist denn historisch belegt an dieser Liebesgeschichte?
Die Liebesgeschichte ist schon so ganz diffus und neblig. Da weiß man nicht genau, was passiert ist. Aber es gibt einen Brief, den ich auch 1:1 abgedruckt habe, der geschrieben worden ist, wo an dieser Intrige so ein bisschen geplant ist. Und es gibt unheimlich viele Quellen rundherum, ganz dicht bis zum Ereignis hin. Da hat dann die Familie oder Annette selber die ganzen Briefe und Tagebücher, was immer es gegeben hat, wohl vernichtet. Aber bis kurz davor. Und ich habe halt so gearbeitet, wie ein umgekehrter Profiler. Das heißt, ich hatte nicht die Tat und habe darauf Rückschlüsse gezogen, wer wohl der Täter sein könnte, sondern ich wusste ja, wer alles involviert war und habe dann aus den Charakteren geschlossen, wie die sich wohl in dem Fall verhalten haben könnte. Also was ich da rekonstruiert habe, ist eine Sache, die sehr wohl so gewesen sein kann, aber natürlich auch völlig anders. Aber ich habe versucht, so dicht an den historischen Gegebenheiten zu bleiben, wie ich nur irgend konnte. Und dann musste ich natürlich noch so ein bisschen spekulieren.
Also richtig fies ist ja auch, dass ihre eigene Familie Annette von Droste-Hülshoff in den Rücken fällt. Besonders schlimm ist ja da ihr Onkel August.
Und das ist zum Beispiel alles belegt. Darüber gibt es Briefe, in denen sie sich bitter darüber beklagt, wie ihr mitgespielt wird.
Spiegelt sich dieses Liebesdrama auch im Werk von Annette von Droste-Hülshoff in ihren Gedichten zum Beispiel?
Ja, und das ist so der Bereich gewesen, wo ich als Schriftstellerin mehr machen durfte und konnte, als es eben die Wissenschaft darf. Ich habe mir dann halt wirklich auch noch die Gedichte angeguckt und habe geschaut, wie da so ein Schmerz durchkam und in der Art, wie das beschrieben ist und wie so ein Trotz manchmal auch wieder auftauchte und habe auch Rückschlüsse aus so einer emotionalen Färbung von Gedichten auf die eigentliche Handlung dann zurückgeführt. Das ist natürlich völlig unwissenschaftlich, aber ich glaube, das kann man einfach machen.
Ja, und beim Lesen scheint es einem nachvollziehbar. Also bei aller Distanz, die Zeit natürlich aufbaut, das ist ewig lange her, hat man das Gefühl, ganz nah dran zu sein.
Das liegt auch daran, dass es so viel gab. Also ich hatte wirklich so viele Quellen, wie ich niemals erwartet hätte. Das war fast so, als wenn man jetzt irgendwie bei Facebook nachlesen kann über jemanden, wo man auch alles findet. Die haben damals täglich mehrere Briefe geschrieben, die haben Tagebücher geführt. Und es gab über fast jede beteiligte Nebenfigur immer noch eine Biografie. Und wenn man nicht darin geguckt habe, dann gab es da wieder so einen ganz kleinen Hinweis, was einer zu dieser ganzen Angelegenheit gesagt hat. das Tollste war dann noch irgendwie, dass einer von den Brüdern Grimm, die da auch immer mitmischen, nämlich der Ludwig Grimm, ein Maler war, der die ganze Zeit auch anwesend war, als diese schreckliche Liebestragödie passierte, und hat da Karikaturen gemacht. Und da konnte man eben sehen, ach ja, und so ist das gewesen. Ein bisschen die Karikatur natürlich runterrechnen, aber das war, als wenn man jetzt lauter Schnappschüsse aus der Zeit gehabt hätte.
Und das waren ja alles ungeheuer produktive Menschen, die sich im Umkreis von Annette von Droste-Hülshoff getummelt haben. Also eine Zeit, Heinrich Straube, Brentano spielt eine Rolle, Hoffmann von Fallersleben, Heinrich Heine, die Gebrüder Grimm natürlich, die kommen alle vor. Im Grunde sind sich aber alle einig, eine Frau hat in der Dichtkunst nichts verloren, oder?
Ja, das war die Meinung der Zeit. Und da hätte man jetzt schon irgendwie sehr seiner Zeit voraus sein müssen, um das anders zu sehen. Annette von Droste-Hülshoff war ja selbst auch der Meinung, die konnte nur richtig, nicht anders.
Und das ist auch unglaublich. Sie schildern das sehr eindrücklich, mit wie viel Frechheit und auch Dummheit die Männer die Frauen da unterdrückten und drangsalierten. Da gibt es zum Beispiel Szenen, in denen hoch anerkannte Dozenten in Göttingen, Teile des Buches spielen in der Studentenszene, wissenschaftlich belegen, warum Frauen dazu neigen, Brandstifterinnen zu werden. Also das ist hanebüchen, wenn man das liest. Das glaubt man kaum, aber das war so, oder?
Das war so. Das hatte auch damit zu tun, dass man eigentlich vorher auch die Frauen genauso unterdrückt hatte. Dann kam so ein bisschen die Aufklärung, dass man eben sagte, das lässt sich vielleicht jetzt nicht mehr religiös begründen, wenn wir es wissenschaftlich angucken wollen. Und die Reaktion darauf war eben nicht zu sagen, so, jetzt sehen wir mal Frauen gleichberechtigt, sondern jetzt wissenschaftlich zu belegen, warum die immer noch unterlegen sein sollen. Und das ist natürlich so eine ganz, ganz fiese Angelegenheit gewesen. Egal, was die gemacht haben, alles hat irgendwie bewiesen, dass sie das nicht können, dass sie das nicht dürfen, dass sie das nicht sollen.
Religion spielt in dem Buch eine wichtige Rolle. Sie haben das bereits angedeutet bei August von Arnswald, natürlich auch bei Annette von Droste-Hülshoff. Sie ist katholisch, er ist evangelisch. Aber eher als eine Religion, die die Menschen in ihr Schicksal einsperrt, zu Duldern und stillen Leidenden macht. Religion hat hier so gar nichts Befreiendes, oder?
In diesem Fall nicht. Also der Straube ist vielleicht nur der Einzige, der so ein bisschen munterer ist oder sagt, irgendwie Religion soll eben dafür da sein, dass man das Leben genießt und dass es einen so befreit und dass man sich sicher und geborgen fühlt. Aber so wie Religion da benutzt worden ist, also wir sind auch in der Zeit des Pietismus und eines ganz strengen Katholizismus, da geht es immer sehr viel um Schuldgefühle und Kinder wurden noch wirklich so aufgezogen, dass man davon ausging, die sind grundsätzlich schlecht wegen der Erbsünde und die muss man ihnen erstmal ausprügeln, um sie zu halbwegs erträglichen Erwachsenen zu machen. Also das war schon eine ganz finstere Zeit, die die Menschen sehr, sehr einsperren konnte. Es lag aber immer auch so an dem einzelnen Charakter und Typus, wie weit die das auch so sich selber angetan haben. Also die Annette von Droste-Hülshoff war wirklich schon jemand, die eben wirklich so leben wollte, wie das Evangelium es vorschreibt. Und dann konnte man natürlich noch scheitern.
Also wollte sie eher fast evangelisch leben. Bei August von Arnswald versteht man, dass der ist evangelisch. Aber Annette ist ja eigentlich urkatholisch, wo man denkt, die ist jeden Sonntag, alle mussten sonntags zur Beichte, bevor sie zur Messe ging. Also da müsste sich doch eigentlich ein Unterschied auch auf das Leben zurückspiegeln dann.
Sollte man denken, habe ich aber nicht so vorgefunden. Es war eher so, dass man von dem Arnswald gesagt hat, das ist eigentlich, der hat sich, glaube ich, selbst so als evangelischer Katholik bezeichnet. Sie war sehr katholisch und hatte auch nicht im Allergeringsten dran gezweifelt. Aber nach diesem schrecklichen Erlebnis oder vorher auch schon so ein bisschen kamen so die ersten Zweifel auf, wie eigentlich ihr Verhältnis zur Religion ist und wie weit sie sich davon bestimmen lassen will. Hat aber gleichzeitig unheimlich daran gelitten, an diesen Zweifeln, sondern hat sich wirklich das als ganz schlecht und sündhaft empfunden, dass sie diesen Zweifeln nicht anders begegnen konnte, sondern denen so nachgegeben hat.
Und dass sie sich alles selbst zugeschrieben hat. Also immer, ich bin schuld, es ist mein Fehler. Also das ist schon zermürbend.
Zermürbend und schrecklich. Ich fand es aber so hochinteressant, weil ich das ganz viel von Frauen auch heute kenne, dass sie sich immer verantwortlich fühlen, wenn irgendwo ein Streit passiert. Also man kennt das ja eben auch von Frauen, die sich in gewalttätigen Beziehungen befinden, dass die dann immer denken, ah, hätte ich das nicht gesagt, hätte er mich auch nicht geschlagen. Dass also Frauen ganz oft dazu neigen, sich selbst dafür verantwortlich zu machen, dass alles harmonisch läuft und konfliktfrei und wenn da irgendwas schief geht, geben sie sofort selbst die Schuld. Das scheint eine Sache zu sein, die durch die Jahrhunderte hindurch sich irgendwie gehalten hat. fände ich auch mal interessant, dem so nachzubohren, was es damit eigentlich auf sich hat.
Das ist ja spannend. Also damals war es ja ganz offensichtlich, die Frau hat nach ihrer Bestimmung zu funktionieren. Das war damals noch viel, viel, viel klarer definiert. Die Frau war eindeutig eingesperrt. Das war damals das Gesetz.
Die hatte richtig gar keine Chance. Es gab richtig keine Möglichkeit, dass sie irgendwie sagen würde, so kann ich leben, dass ich glücklich bin. Weil egal in welche Richtung sie da irgendwo einen Weg eingeschlagen hätte, überall kamen die Mauern sofort hoch. Sie durfte ihre Familie nicht blamieren. Sie konnte nicht alleine durch die Gegend reisen. Es gab keine Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen. Auch nicht, wenn man adlig war. Da war man zwar schon privilegiert, aber nicht so, dass man hätte freier handeln können. Das ging aber allen Menschen so, den Frauen immer noch ein bisschen schlimmer als den Männern. Das war halt noch diese alte Ständegesellschaft, die sich langsam auflöste, dass man eben wusste, wenn man Bauer war, war man Bauer und hatte sich dementsprechend zu verhalten. Und wenn man ein adliges Fräulein aus dem Münsterland war, dann saß man eben da am Kamin und strickte Strümpfe im Winter und im Sommer stickte man was Feineres.
Da sollte man eigentlich meinen, dass wir uns heute weitestgehend davon befreit haben, gerade was das Frauenbild betrifft. Eine Frau, die schreibt, setzt sich jetzt nicht mehr ihre Weiblichkeit aufs Spiel, so wie ich das zu Anfang zitiert habe, so wie das bei Annette von Droste-Hülshoff war. Sie sind selbst eine anerkannte Schriftstellerin, Vernunft und Verstand haben, sollte man meinen, eigentlich gesiegt. Weibliche und männliche Schriftsteller sind gleichberechtigt, ist das so?
Jein, das ist ja zum Glück ein ganz demokratisches Medium, so ein Buch. Das heißt, die Leute kaufen es oder sie kaufen es nicht. Und da sehr viele Frauen, also auch mehr Frauen als Männer Bücher kaufen, ist das nicht so ein Nachteil. Ich kenne es so aus dem eigenen Erleben noch so, dass ich eigentlich in dem Moment, wo ich noch nichts veröffentlicht hatte und schon behauptete, ich würde Bücher schreiben, mich dann immer auf irgendeiner Party ein Mann plötzlich ansprach und sagte, du schreibst doch Bücher. Wie kommst du denn darauf, dass das irgendwie gut ist, was du machst? Und sag, ja, da gibt's so bestimmte handwerkliche Grundsätzlichkeiten und dann muss da noch so ein bisschen Feuer dazu. Und dann fing er an, du verkaufst ja nichts. Wenn du nichts verkaufst, wie kommst du darauf, dass es gut ist? Also es wurde immer so schlecht gemacht. Das habe ich aber nur gehört, solange eben, wie ich kein einziges Buch verkaufen konnte. Und als sich das änderte, änderte sich auch die Kritik. Also es werden einem immer wieder so komische kleine Vorwürfe gemacht oder es wird irgendwie gesagt, dass das nichts ist, was man macht und dass das nichts taugt. Also es ist schon so ein bisschen schwerer, da so sein Selbstbewusstsein zu behalten. Und das bewundere ich auch so an der Annette von Droste-Hülshoff, dass sie so gegen alle Widerstände immer völlig selbstbewusst war und das richtig gut fand, was sie machte und trotzdem was veröffentlicht hat, nur mit Erlaubnis der Familie natürlich, also auch sehr spät. Aber sie hat es letztlich gemacht und sie hat sich in dem, was sie geschrieben hat, nicht beirren lassen.
Und ihr Werk hat sich letztendlich durchgesetzt. Ist Weltliteratur, die Judenbuche ist Schulliteratur. Sie war damals auf dem 20-D-Mark-Schein abgebildet. Also sie ist weitaus bekannter als all die Heinrich Straubes und all die anderen Menschen.
Ja, natürlich. Und das war, glaube ich, auch so der große Kummer für alle um sie herum. Es waren sehr talentierte Leute. Auch so ein bisschen die Tanten und Onkels und alle haben irgendwas gemacht da in der Kulturszene, die es damals gab. Aber zwischen all diesen begabten und talentierten Leuten war sie halt das einzige Genie und das ist immer schwer auszuhalten. Und wenn es dann noch eine Frau ist, dann war es vielleicht nochmal doppelt schwer auszuhalten.
Vielen Dank, Karin Duwe. Lesen Sie unbedingt dieses Buch, Fräulein Nettes kurzer Sommer. Ein Roman, der Ihnen eine Zeit ganz nahe bringt, die längst vergangen ist und doch so viele Parallelen zu den Umbrüchen auch heute noch hat. Und lernen Sie Annette von Droste-Hülshoff kennen, ihre Nöte und Sorgen in einer fast schon grotesken Männerwelt. Dazu erzählt Karin Duwe eine aufwühlende Liebesgeschichte, die einen bis zur letzten Seite fesselt. Das Buch Fräulein Nettes kurzer Sommer ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Es hat 570 Seiten, kostet 25 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.